Ich habe noch auf ein Lied gewartet, deshalb kam ich nicht hier sofort auf die Bühne. Ja, jetzt sind wir alle ganz bewegt von diesem genialen Anspiel. Ist der Funke übergesprungen, das hat man gemerkt. Aber zugleich, wenn wir das so gesehen haben, haben wir unsere Anfragen. Die Tatsache, dass wir gelacht haben, zeigt ja genau, dass es uns bewegt hat und angeregt und aufgeregt, dieses Anspiel. Ich habe mir überlegt, was würde der Apostel Paulus sagen, wenn er dieses Anspiel hätte sehen können? Ich glaube, er würde vehement reagieren und energisch sagen, lieber Herr und liebe Frau Frischknecht, total missverstanden. Das ist ja ganz falsch, wie ihr den christlichen Glauben versteht. Hört einmal, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Das steht im Galaterbrief. Wie eine Fanfare, wie der Ton einer Fanfare erreicht uns diese Melodie. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Der Tag X, liebe Freunde, ist ein Christustag und damit ein Befreiungstag. Bitte lassen Sie uns dies hören und nicht diesem Missverständnis aufsitzen, als werde das Leben mit Christus lahm und dunkel und dröge und langweilig. Galater 4. Gott sandte seinen Sohn, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, Abba, lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Knecht, Sklave, nicht mehr Knecht, Herr Frischknecht, sondern Kind. Wenn es stimmt, dass Namen Programm sind, dann müssten wir sagen, Frischknecht, du heißt jetzt Frischkind, wenn du diesen Tag X ernst nimmst. Als ob Paulus geschrieben hätte, offenkundig sind die Werke des Fleisches, und damit ist der alte Mensch gemeint, als ob er geschrieben hätte, das sind die Werke des alten Menschen. Bungee-Jumping, Fallschirmspringen, Heißluftballon fahren, Fußball-WM schauen oder was man da noch hinzufügen könnte. Als ob Paulus so geschrieben hätte, das ist doch lächerlich. So komisch hat Paulus aber nicht geschrieben, sondern folgendermaßen. Offenkundig sind die Werke des Fleisches, also des alten Menschen, als da sind Unzucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid. Galater 5. In diesem und in keinem anderen Sinn schrieb Paulus die Sätze, denen wir jetzt nachdenken, unter der Überschrift zum Dienst befreit. Zu diesem Thema sind wir jetzt zusammen und haben 20 Minuten Zeit. Gehen Sie mit mir? Zum Dienst befreit. Diese Sätze hat Paulus geschrieben. Ich ermahne euch nun durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber gebet zum Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen mögt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Römer 12, Vers 1 und 2, eine Schlüsselstelle im Neuen Testament. Das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene will Gott. Er will uns doch nicht schikanieren und unser Leben klein machen und farblos. Gut, wohlgefällig und vollkommen. Hören wir diesen Ton? Ich ermahne euch durch die Barmherzigkeit Gottes, schrieb Paulus. Also, bevor er davon spricht, wie unser Leben aussehen soll, und er meint bestimmt auch die Ethik, und zuerst, natürlich, darauf führt es hin, aber bevor er dies schreibt, spricht er von der Barmherzigkeit Gottes und sagt, denkt doch erst einmal nach, ich unterstreiche jetzt eigentlich nur, was Ulrich Parzani vor mir schon gesagt hat. Denkt doch mal nach, was Gott euch in seiner Barmherzigkeit geschenkt hat. Bitte denkt einmal nach. Denkt einmal dem Römerbrief entlang, da hat der Paulus formuliert, Römer 3, den Glauben und die Gnade, das hat Gott euch geschenkt in seiner Barmherzigkeit. Römer 5, den Frieden. Römer 6, das neue Leben in der Kraft der Auferstehung. Die Auferstehung hat er euch geschenkt. Und in Römer 8 ist die Rede von der Freiheit. Denkt zuerst einmal an die Barmherzigkeit Gottes, an das, was Gott euch geschenkt hat in seiner Barmherzigkeit. Das ist der Anfang meiner Rede. So könnte es Paulus gesagt haben. Wie sollte er uns mit diesem Jesus, in dem das alles wahr geworden ist, Glaube, Gnade, Friede, Freiheit, wie sollte uns Gott mit Jesus nicht alles schenken? Denkt bitte zuerst an dieses Geschenk. Bitte denken Sie, das ist auch mein Aufruf heute Morgen, zuerst und vor allem anderen zu Jesus hin. Klingt das für Sie zu selbstverständlich? Wenn ich Ulrich Parzani richtig verstanden habe, dann ist es wohl eine Not unseres auch und gerade christlichen Lebens, dass es nicht mehr gelingt, in vielen Fällen, weil wir nicht zuerst an den Christus denken und es doch wieder versuchen aus eigener Kraft. Denkt doch bitte zuerst an das, was Gott euch geschenkt hat. Immer wieder zuerst diesen Gedanken. Und wenn ich Paulus richtig verstehe, dann sagt er, das ist schon der Beginn der Buße, der Umkehr. Ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Denkt doch bitte zuerst zur Gnade hin, zu Jesus und ahnen, die Gnade ist gut. Jesus ist wohlgefällig. Die Gnade ist vollkommen. Und dann beginnen Sie auch das Unfassbare und eigentlich Unaussprechliche zu verstehen. Sie beginnen dieses Unfassbare zu verstehen. Sie sind vor Gott gut, wohlgefällig und vollkommen. Sie sind vor Gott gut, wohlgefällig und vollkommen. Nicht durch sich selbst. Einer, mit dem ich ein Gespräch, in dem wir gerungen haben, einer, mit dem ich ein Gespräch geführt habe, der sagte mir, kein falsches Menschenbild im christlichen Glauben. Der Mensch ohne Jesus ist ein armes Schwein. Drastisch hat er dies gesagt. Also nicht aus uns selber heraus sind wir gut, wohlgefällig und vollkommen. Aber durch Jesus wird es alles anders. Der Grund, da ich mich gründe, wusste Paul Gerhard, ist Christus und sein Blut. Das mache, dass ich finde, das ewige wahre Gut. An mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde. Was Christus mir gegeben, das ist der Liebe wert. Gut, wohlgefällig und vollkommen, das, was Christus mir gegeben hat, das, was ich durch Christus bin. Und in Christus bin ich dann auch gut, wohlgefällig und vollkommen. Das begreife ich, wenn ich ein neues Denken entwickle. Und zudem ermutigt uns der Paulus heute Morgen. Ich bin gut, wohlgefällig und vollkommen. Das ist der größte Eindruck, den unser Hirn und unser Herz erfahren kann. Durch Christus bin ich gut, wohlgefällig und vollkommen. Und jetzt kommt's aber. Was nun einen so großen Eindruck auf uns macht, indem wir richtig nachdenken, das soll selbstverständlich auch seinen Ausdruck finden in unserem Leben. Nicht nur sonntags, sondern auch im Alltag, Montag bis Samstag. Nicht nur gedanklich, sondern ganzheitlich. Unsere ganze leibliche Existenz soll von diesem neuen Denken erfüllt werden. Was vor Gott gilt, ich bin gut, wohlgefällig und vollkommen, soll nun auch in meinem ganzen Leben einen Ausdruck finden. Mein Leben soll durch die Kraft des Christus gut, wohlgefällig und vollkommen werden. Zu solchem Dienst seid ihr befreit, zum Dienst befreit, zu solchem Gottesdienst. Gottesdienst ist mehr als nur die Stunde am Sonntag, sondern unser ganzes Leben soll ein angemessener Gottesdienst sein. Ein dieser Tatsache angemessener Gottesdienst, dass durch Christus alles anders wird. Johann Sebastian Bach, Herz und Mund, und Tat und Leben muss von Christus Zeugnis geben. So heißt das Wort dieser grandiosen Kantate. Herz und Mund und Tat und Leben muss von Christus Zeugnis geben. Dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das Gott wohlgefällig ist. Das ist der vernünftige Gottesdienst. Und dann fallen uns viele Bibelstellen ein, zum Beispiel auch dieses Wort von Paulus. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, dass Gottes Geist in euch wohnt? Ihr gehört euch nun nicht mehr selber, ihr müsst euch Gott sei Dank nicht mehr selber gehören. Ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott mit eurem Leib, mit eurer ganzen ganzheitlichen leiblichen Existenz. Der Heilige Geist, der gehört unbedingt bei diesen Gedanken dazu. Verzeihen Sie, wenn ich nun nicht weiter den Johann Sebastian Bach oder den Paul Gerhardt zitiere, sondern wenn ich versuche, mir selber mit eigenen Worten einen Reim darauf zu machen. Können Sie mir folgen? Wollen Sie mir hinterhergehen, wenn ich Ihnen ein kleines Gedichtlein sage? Hiss die Segel, spann die Flügel, halt dich fest, los geht es schon. Gottes Geist greift ein und sagt dir, Jesus ist der Gottessohn. Treib dich an zum Jesusglauben, treib dich Christus zu vertrauen und nicht länger auf die eigenen Kräfte, auf dich selbst zu bauen. Informiert dich, lässt dich hören, deutlich spricht der Geist zum Geist. Durch die Bibel, Mahl und Taufe spricht er klar, sodass du weißt. Jesus ist der Weg zum Vater, ist ein Freund, durch den wir sind, Gottes Eigentum, Elite. Hörst du? Du bist Gottes Kind. Dadurch wird der Geist zum Kompass, ist die Leuchte in der Nacht, weist dich aus den Dunkelheiten, löst dich von der bösen Macht, wird ein Schlüssel in der Haft, in der Gefangenschaft von Schuld, macht dich los und lässt dich laufen. Diese Freiheit wird zum Kult. Kult im wahrsten Sinn des Wortes. Kult, das heißt hier Gottesdienst. Gibst dein Leben hin an Jesus und erkennst, dass du gewinnst Einblick in den Willen Gottes und den Willen, den zu tun. Gegen Gutes, gegen Schönes ist dein Herz nicht mehr immun. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, die offensichtlich nicht beabsichtigt, das Gute und das Schöne und das von Gott her Vollkommene zu finden. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Fügt euch nicht ein in das Schema dieser Welt. Und wir fragen, ja, jetzt sagt doch mal, Tacheles, was ist das Schema dieser Welt? Was ist es denn? Ich habe wieder mal einen ganz alten Bibelkommentar zur Hand genommen. Der hat in den 1920er Jahren für Furore gesorgt in Kirche und Theologie. Es war die Römerbriefauslegung von Karl Barth. Eine ganz andere, eine neue Theologie, die wieder von Gott sprach und von dem, der als ganz anderer in unser Leben hineingreift. Furore, Erschütterung und Bewegung in Theologie und Kirche. Und da habe ich im Zusammenhang mit der heutigen Stelle, die wir untersuchen, mit der wir uns gedanklich beschäftigen, eine Antwort auf die Frage gefunden, was denn das Schema dieser Welt sei. Wir fragen, was ist das Schema dieser Welt, wenn wir uns diesem Schema nicht einfügen sollen? Und der Karl Barth sagte, diese Welt hat eine Gestalt, ein Schema, ein Grundgesetz. Es besteht in dem allgemeinen Drang zum geschaffenen Licht, zum Geschöpf, in dem Drang nach dem Werk. Und der Mensch noch deutlicher geradezu, das liebe ich, soll das Zentrum dieses Kosmos sein. Wir können heute nicht über jede Einzelheit sprechen, aber vielleicht über das Grundsätzliche, dass es uns deutlich wird. Was ist das Schema dieser Welt? Das liebe ich im Mittelpunkt. Ich selber bin der Maßstab aller Dinge. Das ist das Schema dieser Welt. Und Paulus schrieb dagegen, ich lebe, ja, aber nun nicht ich, so hat es Ulrich Barzani bereits zitiert, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich gegeben. Ich lebe, doch nun nicht ich. Fügt euch nicht ein in das Schema dieser Welt. Macht's nicht wie alle anderen, die das liebe Ich vergöttern und zum Maßstab aller Dinge machen. Ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Philipp Spitta, Bei dir, Jesus, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehen. Du bist meines Lebens Leben, meiner Seele Trieb und Kraft, wie der Weinstock seinen Reben, zuströmt Kraft und Lebenssaft. Bei dir und du, nicht mehr das liebe ich, fügt euch nicht ein in das Schema dieser Welt. Aber doch fragen wir, wie sieht das dann konkret aus, dieser gottgemäße Gottesdienst des Alltags, nicht nur des Sonntags, sondern auch des Alltags. Wie sieht's denn aus? Der Essener Evangelist Wilhelm Busch, ich glaube, er ist hier auch aufgetreten als Redner, und viele der Älteren kennen ihn noch und seine unvergleichliche Art, die Botschaft des Christus zu verkündigen. Der Essener Evangelist Wilhelm Busch konnte Folgendes sagen: Man erkennt einen Christen nicht daran, dass er nicht raucht, nicht trinkt, keine bunten Krawatten trägt und nicht ins Theater geht. Man erkennt ihn an der Liebe und an der Sanftmut und an der Geduld und an der Keuschheit. Daran erkennt man ihn. Verstehen wir, was hinter diesem Satz steckt? Wir betonen nicht negativ, was man nicht tut. Auch weil wir uns bei manchem dabei gesetzlich täuschen könnten. Wir betonen nicht negativ, was man nicht tut, sondern wir betonen positiv, was man tut. Durch Jesus Christus. Wie sieht das neue Leben mit Jesus aus? Vielleicht so, dass wenn der Christus in mir Gestalt gewinnt und ich immer mehr Vertrauen fasse in ihn, dass mich das Alte gar nicht mehr so sehr mit tausend Stricken anzieht, sondern dass ich das Alte eher abgestanden finde und ungenießbar und dass ich viel mehr Lust habe auf das Neue und ganz andere. Ich habe Lust darauf. Es kann doch auch sein, dass mir das eine Freude macht, mich anders zu verhalten und nicht dem Schema dieser Welt zu entsprechen. Es kann doch sein, dass ich durch den Geist Lust darauf habe, dass es mich anzieht, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene, weil ich ihn angezogen habe. So kann man ja auch von Jesus sprechen, ihn anzuziehen wie ein Gewand. Kleider machen Leute, dass es mich anzieht, das Andere und Neue und Schöne, weil ich ihn angezogen habe. Den Christus, der mich schön macht. Welche Gestalt hat unser Gottesdienst? Wir könnten weiter fragen. Werd ein bisschen konkreter, sagen Sie vielleicht. Und ich weiß auch keine besseren Worte zu finden, als die, die der Martin Luther gefunden hat, von dessen Katechismus wir in der Kirche ja bis heute leben, weil es wenig gibt, das diese Sprache und diese Poesie und diese Dichte übertrifft. Luther gab folgende Antworten auf die Frage, wie sieht der Gottesdienst aus, von dem wir heute Morgen sprechen. Dem Nächsten helfen in allen Leibesnöten. Manchmal habe ich auch als Gemeindepfarrer Sorge, dass wir viel zu sehr und viel zu viel in Sitzungen sitzen und den Hintern breit sitzen und uns nicht mehr auf den Weg machen zu denen, die unseren Besuch nötig hätten. Die Begegnung, die Fürsorge, die ganz konkrete, die Begegnung mit denen, die Hilfe brauchen. Geht es Ihnen manchmal auch so? Zu viele Sitzungen, zu viele Besprechungen und da draußen würden Menschen warten auf uns. Dem Nächsten helfen in seinen Leibesnöten. Die Alten brauchen eure Besuche in den Altenheimen. Und die Jugendlichen brauchen euch auch, die ihr älter seid. Die suchen doch nach Vorbildern. Aber dazu braucht es Begegnung. Und für Begegnung braucht es Zeit. Dem Nächsten helfen. Wie sieht der Gottesdienst aus? Wir haben viel jetzt gehört zum Thema des sechsten Gebotes von Ulrich Pazani. Keusch leben in Worten und Werken, das fängt schon bei den Worten an, und den Ehegefährten lieben und ehren. Ein Ja zur Treue. Und dann noch was zum Thema Geld. Sagte der Luther, als sorgsame Haushalter im eigenen den Nutzen des Nächsten suchen, durch Mitteilen, Leihen und Schenken, wie es jedermann Not ist. Kennen welche von Ihnen noch den Paul Deitenbeck? Der hat hier auch schon gesprochen. Er lebt nicht mehr unter uns. Der Paul Deitenbeck konnte, wenn er Leute traf, es war so seine Sitte, ihnen Geld zuzustecken. Der Ebi Rink, ein befreundeter Musiker, sagte mal, ich fand das immer so schön beim Paul Deitenbeck. Weißt du, wenn ich den gesehen habe, dann hat er einen 10-Mark-Schein aus seiner Tasche gezogen und hat ihn mir gegeben und hat dazu auch noch diesen Satz gesagt, hier mein Junge, nimm's für was Weltliches. Sogar für was Weltliches. Da siehst du, der Paul Deitenbeck, die Freiheit der Kinder Gottes. Ein Freund, von dem habe ich gehört, dass er gesagt hat, den Zehnten zu geben, das ist vielleicht gutes alttestamentliches Gesetz. Weißt du, ich gebe den Fünften. Ich weiß, dass darauf ein Segen liegt. Das fand ich beeindruckend. Christsein, der Christus in mir, führt zu einem Gottesdienst des Alltags, der auch diese Gestalt hat, dass ich großzügig werde, nicht am Geld hänge, weggeben kann. Es verdirbt sowieso. Und dann soll es lieber Leuten nutzen, die es nötig haben. Und dass man den Nächsten entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren soll. Ich habe von einem Pfarrer gehört, dem hat man vorgeworfen, du sprichst bei Beerdigungen immer zu positiv über die Verstorbenen. Und er hatte gesagt, ich habe nur Luthers Katechismus beherzigt. Wir sollen Gutes reden und alles zum Besten kehren. Daran halte ich mich auch bei der Beerdigungspredigt. Das Gericht halte nicht ich, das Gericht hält ein anderer. So viele Gestalten hat der Gottesdienst des Alltags. Wir merken, bei Luther, da gibt es doch einige gute, hilfreiche Konkretionen, an denen wir weiterdenken können. Wie sieht das neue Leben mit Christus aus? Zwei Sachen habe ich noch und dann mache ich Schluss. In Römer 12 schreibt der Paulus ja noch weiter über den Umgang der Christen in der Gemeinde. Wie gehen wir eigentlich in der Gemeinde miteinander um? Ich frage das mal im Zusammenhang mit der Gottesdienstdiskussion, die ja ganz stark gerade geführt wird und intensiv unter den Evangelikalen. Wie sieht rechter Gottesdienst in der Gottesdienstdiskussion aus? Ich glaube so, dass wir demütig miteinander umgehen. Der Paulus hat geschrieben, die Liebe untereinander sei herzlich, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Ich stelle mich unter dich. Jetzt will ich mal hören, was dir wichtig ist. Ich will nicht zuerst von meiner Tradition reden und meinen Dickkopf durchsetzen, dass wir demütig miteinander umgehen und nicht dickköpfig und uns einig darin werden, dass die Formen allenfalls Nebensachen sind und dass die Hauptsache für uns alle doch die ist, dass Junge und Alte zusammenkommen unter Gottes Wort. Das ist für mich Gottesdienst und es wäre rechter Gottesdienst in der Gottesdienstfrage, demütig miteinander umzugehen. Welche Gestalt hat der angemessene Gottesdienst? Die Frage stellt sich auch im Blick auf das Verhalten denen gegenüber, die nicht zur Gemeinde gehören. Wie übe ich da rechten Gottesdienst aus? Ich stelle mir manchmal die Frage, wäre rechter Gottesdienst, dass ich in der S-Bahn von Mensch zu Mensch laufe und sage, du musst dich bekehren, sonst gehst du verloren? Wie sieht denn der rechte Gottesdienst aus im Blick auf die, die noch nicht zur Gemeinde gehören? Da habe ich ein ganz schönes Wort bei Otto Michel gefunden, dem unvergessenen Tübinger Theologieprofessor. Der hat dieses gesagt. Das Neue Testament sagt, dass Jesus Christus gegenüber den Sündern den dritten Weg geht. Er ist nicht gleichgültig an den Menschen vorbeigegangen, er ist aber auch nicht aufgeregt über sie hergefallen, sondern er ging den dritten Weg in einem ganz neuen Sinn. Jesus handelt aus einer anderen Bezogenheit. Er ist in der Burg Gottes geborgen, Zeit seines Lebens. Auch am Kreuz hat er nicht den Maßstab in sich selbst gesucht. Dass wir so wie Jesus mit dem Vater verbunden war und ganz auf ihn bezogen, mit Christus verbunden sind und dann auch den Zeitpunkt sehen, wo wir auf einen Menschen zugehen und ihm das Zeugnis nicht vorenthalten. Ich würde die These aufstellen, dass es möglicherweise auch Zeitpunkte gibt, die nicht geeignet sind. Es gibt einen Kairos, der vernünftige Gottesdienst, wenn der Geist mir sagt, jetzt geh und jetzt sag es weiter. Das neue Leben, der neue Dienst, vielleicht könnte man das überhaupt über diesen Gottesdienst sagen, dass der geprägt ist weder durch Gleichgültigkeit noch durch Geschäftigkeit, sondern geprägt ist durch Gelassenheit. Gelassenheit nicht zu verwechseln mit Bequemlichkeit und Faulenzerei. Nein, Gelassenheit im Wortsinn, ich bin doch Jesus Christus überlassen und der führt mich. Ich gebe mich ihm hin und er zeigt mir, was zu tun ist. Dann muss ich Ihnen auch heute keinen erschöpfenden Situationskatalog präsentieren, keinen Glaubensknigge, sondern es ist der Geist, der Jesus Christus in uns, der uns im Einzelfall sagt, was zu tun und zu lassen ist im rechten, Gott angemessenen Gottesdienst. Jetzt schließe ich noch mal mit ein paar Reimen um das zusammenzufassen. Früher warst du von dem Wohlsein viele Welten weit getrennt. Einer, der in Richtung Tod verzweifelt um sein Leben rennt. Doch der Gottesgeist ergreift dich. Gott als guter Operateur gibt ein neues Herz fürs alte. Herz aus Stein, das gibt's nicht mehr. Du fühlst dich wie neugeboren. Das Gefühl betrügt dich nicht. Kreativität des Schöpfers bringt dein neues Sein ans Licht. Es ist mehr als Reparatur und es ist anders als Reform. Denn der Geist schafft Originale völlig neu nach Gottes Norm. Selig werden durch den Wechsel, das ist Gnade durch den Geist, wenn man Christ durch Gottes Handeln und nicht durch sich selber heißt. Gottes Gabe macht den Christen. Gottes Geist bereitet vor sogar alle guten Taten, wie ein Spielmacher das Tor. Denken Sie mal an Ballack. Drückt den Ball über die Linie, es ist wundersam getan, denn den Treffer, den du landest, landest du im Geistelan. Was der Geist sät, wirst du ernten. Früchte wachsen, sei bereit. Beispielsweise für Geduld, die Liebe und Sanftmütigkeit. Auch die Freude und der Friede, Güte, Treue, Freundlichkeit sind die guten reifen Zeichen einer neuen reifen Zeit. Es ist Zeit, den Zorn zu zähmen. Fahr nicht länger aus der Haut. Es ist Zeit, das Wort zu halten, dass man deinen Worten traut. Liebe lässt sich wirklich lernen. Was sie wirkt, wird dir schnell klar. Streich den Hass aus deiner Seele und deinem Vokabular. Lässt dich leiden mit den Schwachen. Kämpfen für Gerechtigkeit. Viele Früchte sollen reifen. Du bist ja zum Dienst befreit.